Deutschlandfunk Interview.
Die Maßnahmen der Bundesregierung, zumindest im Moment, über all das, zumindest bezogen auf den Verkehrsbereich, wollen wir reden mit dem Verkehrsexperten des Wuppertal-Institutes, Frederik Rudolf, den ich jetzt am Telefon begrüße. Schönen guten Abend, Herr Rudolf.
Schönen guten Abend.
Fangen wir an von dem Prinzip her. Also tanken und heizen teurer, fliegen teurer, Bahnfahren etwas günstiger. Ist das Prinzip richtig? Geht es da in die richtige Richtung?
Das Prinzip ist natürlich völlig richtig. Die Idee dahinter ist, dass sie die Nachfrage verändern, dass sie praktisch im Verkehrsbereich eine Verkehrsverlagerung hinkriegen, beispielsweise eben von dem Luftverkehr hin zur Bahn. Und wenn sie das erreichen, dann ist genau das Prinzip das Richtige.
Die Frage ist natürlich, ob das jetzt reicht, wenn man hört, dass die Bahnfahrten, die Mehrwertsteuer von 19% auf 7% gesenkt wird, dann ist das schön. Aber bewegt das wirklich einen Menschen, mehr mit der Bahn zu fahren, wenn im Umkehrschluss bei den Flugpreisen, wenn das von 7 auf 11 oder 13 Euro steigt, ist das jetzt nicht gerade der Hit, oder?
Naja, also empirisch müsste man das nochmal nachweisen, aber ich gebe Ihnen recht. Sie können davon ausgehen, dass damit keine signifikante Nachfrageveränderung entstehen wird. Also bei 16 Euro pro Flug können Sie sich selbst als Verbraucher oder Verbraucherin ausrechnen. Mache ich das deswegen nicht? Wahrscheinlich doch.
Das ist ja genau die Frage, wie kommen wir denn insgesamt dahin? Ich frage Sie zum Beispiel, im Verkehrsbereich wird im Moment massiv diskutiert über zum Beispiel 1-Euro-Ticket in der Stadt. Wenn man sowas machen würde, das kostet natürlich deutlich mehr. Das hätte doch vermutlich einen größeren Effekt. Ich denke da immer mal an eine Stadt wie Wien.
Wien hat das hervorragend gemacht. In Wien war das in erster Linie auch eine Kommunikationsmaßnahme, zu sagen, unser Ticket kostet bei uns nur 365 Euro im Jahr, also 1 Euro pro Tag. Das ist natürlich auch ein schöner Marketing-Gag. Und hat aber auch Wirkung erzielt, ne? Und hat sehr viele Leute dazu bewogen, eben das Auto auch stehen zu lassen. Kostet Geld vor allen Dingen auch in der Investition in den ÖPNV, weil sie natürlich auch entsprechendes Angebot zur Verfügung stellen müssen.
Ja, genau das fehlt aber alles in diesem Konzept, was wir hier jetzt vorliegen haben, wenn wir uns das mal zunächst bezogen auf den Verkehrsbereich anschauen, oder?
Sie müssten massiv investieren. Also gerade die Deutsche Bahn ist ja privatisiert worden. In den letzten 20 Jahren sind Gelder, die erwirtschaftet wurden im Fernverkehr, hat man ja auch Gewinne erzielt, sag jetzt mal, in Tochterunternehmen auf Malta gesteckt worden, anstatt das eben in die Infrastruktur in Deutschland zu stecken. Diese Investitionen fehlen jetzt, das merkt man natürlich, da muss erheblich nachgeholt werden, über Jahre im Prinzip Milliarden investiert werden, wenn man wirklich auch eine Verkehrsverlagerung hinbekommen möchte.
Ansonsten, wenn wir mal bei der Bahn bleiben, wenn man sich die Investitionszahlen anschaut, dann fließt da eben vieles in ein Projekt wie den Stuttgarter Bahnhof, von dem Verkehrsexperten oft sagen, wenn ich Aufwand und Ertrag ins Verhältnis setze, wäre wahrscheinlich an anderer Stelle der Bahn mehr geholfen, oder?
Sie brauchen Gleisanschlüsse im Güterverkehr, Sie brauchen Überholstrecken. Im Prinzip im Fernverkehr in ganz Deutschland ist richtig. Also der Stuttgarter Bahnhof ist ein Beispiel dafür, dass über lange Zeit viel Geld investiert wird in eine Reisezeitverkürzung, ich glaube von 8 Minuten oder so, zwischen Stuttgart und Ulm sicherlich. Also da kann man das Geld auch besser investieren. Aber wie ich schon gesagt habe, also gerade die Tochterunternehmen der Deutschen Bahn, da gibt es eben ganz viel im Ausland. Die Infrastruktur in Deutschland muss überall verbessert werden.
Wobei jetzt auch, ich will da nicht zu viel Wasser in den Wein gießen, da fehlen natürlich sämtliche Unternehmen, die Planer, die sowas machen können, eben weil in den vergangenen 20 oder 25 oder 30 Jahren zu wenig investiert worden ist. Selbst wenn jetzt Geld da wäre, würden wahrscheinlich viele sagen, naja, da wird gar nicht so viel passieren können, oder?
Das stimmt auch. Also wenn Sie zum Beispiel die U-Bahn nehmen in den Städten, das sind zum Teil Fuhrparke mit 40 Jahren, 50 Jahren Alter. Wenn jetzt diese Städte das Geld hätten, um neue U-Bahnen zu bestellen, dann wäre die Lieferzeit etwa 5 bis 6 Jahre.
Anderer Punkt, CO2-Preis. Da sagen ja viele, diese 10 Euro sind viel zu niedrig. Das sagt die Regierung auch. Sie traut sich aber nicht höher zu gehen, weil sie wieder Angst hat. Was sagen Sie dazu? Ist mit dem 10 Euro Einstiegspreis schon ein ausreichendes Signal gegeben, dass es eben mittelfristig teurer wird? Ich denke da immer an den ehemaligen Präsidenten Ihres Instituts, Ernst-Ulrich von Weizsäcker, der ja immer gesagt hat, jedes Jahr 3 oder 4% mehr. Wenn wir das rechtzeitig sagen, wissen die Menschen nach 10 Jahren, ist das dann X oder Y im Zinseszinseffekt und dann stellen sie sich drauf ein. Wie bewerten Sie diese 10 Euro?
Na, die 10 Euro sind deutlich zu wenig. Aber das Schöne daran ist, dass wenn wir die CO2-Steuer einmal eingeführt haben, dann können wir den Preis auch erhöhen. Insofern, über den Preis können wir dann auch streiten, aber ich gebe ihm recht, das muss sich natürlich signifikant erhöhen. Das Ziel ist es natürlich, eine Lenkungswirkung zu erzielen. Das Ziel ist es ja nicht, Geld einzunehmen aus Sicht des Staates, sondern eben, dass der Bürger seine Nachfrage verändert oder die Bürgerin. Und das ist mit 10 Euro sicherlich nicht zu erreichen.
Auf der anderen Seite kommt dann die Diskussion, Stichwort Gelbwesten, da wird dann bei der Pendlerpauschale wieder oben drauf gelegt. Viele sagen heute in der Kommentierung natürlich auch, ja, diejenigen, die auf dem Land leben, sind jetzt die Verlierer. Wie bewerten Sie das oder sagen Sie ja, irgendeinen muss es schlicht treffen?
Naja, diejenigen, die auf dem Land leben, sind ja eigentlich die Gewinner. Das sind ja ganz häufig auch die Fernpendler. Ich habe eine Berechnung des DEW Berlin jetzt mal vor Augen gehabt, das Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Die haben also sozusagen die Nettobelastung ausgerechnet, da gegenübergestellt durch die CO2-Steuer einerseits und die Erhöhung der Entfernungspauschale andererseits und haben eben festgestellt, dass gerade eben auf langen Strecken die Nettoentlastung auch besonders hoch ist, dummerweise auch sozialpolitisch zumindest fragwürdig, die Nettoentlastung gerade auch bei Gutverdienern besonders hoch ist.
Und die ökologische Wirkung ist natürlich verheerend. Das heißt, auf der einen Seite erhöhe ich was und auf der anderen Seite gebe ich was. Ökologisch ist es dann katastrophal, richtig?
Richtig. Also zum Beispiel entsteht natürlich der Anreiz, wenn ich weiß, dass ich eben für meine langen Fahrten zur Arbeitsstelle nicht viel bezahlen muss, entsteht zum Beispiel der Anreiz, keine energieeffizienten Autos zu kaufen. Andere Möglichkeit wäre, typisches Beispiel, also ich trete jetzt eine Stelle an in einer Stadt und habe eben das Geld, mir ein Auto zu kaufen, aber weiter weg, weil da die Grundstückspreise etwas günstiger sind und werde eben noch zusätzlich entlastet über die Entfernungspauschale. Dann kommt es auf 10 Kilometer mehr oder weniger auch nicht mehr an. Also 10 Kilometer weiter weg von der Arbeitsstelle wären dann eben ökologisch sicherlich der falsche Anreiz. Ja.
Wenn ich jetzt einen Strich drunter ziehe, zumindest den verkehrspolitischen Teil zu bewerten, was würden Sie unterm Strich sagen? Die Richtung stimmt, aber die Maßnahmen sind, wie wir es jetzt ein paar Mal besprochen haben, ja viel zu mutlos?
Die Maßnahmen sind definitiv zu wenig ambitioniert. Das Schöne an der CO2-Steuer ist immerhin, dass sie schon mal eingeführt werden sollen, dass man dann an der Schraube drehen kann. Aber zum jetzigen Zeitpunkt wird sich dann in der Nachfrage und damit auch ökologisch nichts ändern.